Moin und herzlich willkommen zu unserem CO2-Neutral-Podcast, dem Interview-Podcast von FET. Wir als FET Consulting begleiten Unternehmen auf ihrer Reise der digitalen und nachhaltigen Transformation und treffen dazu immer wieder spannende GesprächspartnerInnen, ExpertInnen, die euch inspirieren und zum Nachahmen animieren sollen. Denn am Ende glauben wir fest daran, dass eine nachhaltige Transformation nur gemeinsam gelingen kann. Und gemeinsam bedeutet eben auch über Austausch, über ehrliches Miteinander sprechen und deswegen gehen wir den Weg hier auch schon ein paar Jährchen jetzt so weiter. Und wir, das sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
Moin Moike, mir geht's eigentlich ganz gut. Ist jetzt heute mal spät am Abend. Also was heißt spät am Abend?
Spät am Abend, in der Nacht.
Also diesmal nicht früh morgens. Ja, und ich freue mich halt, mal wieder mit dir einen Podcast aufzunehmen. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Mein letzter Termin auch für heute. Das ist ja auch wieder das Schöne, wenn man ein bisschen spät aufnimmt. Da kann man mit einem Highlight in den Feierabend gehen. Und vor allem interessiert mich ja, wen haben wir denn da, Nils?
Ja, wir haben heute Robert Gerlach von Klim bei uns zu Gast. Also Robert, du bist Mitbegründer und Geschäftsführer von Klim. Aber das ist ja nicht dein erstes Impact-Unternehmen. Du hast mehrere Firmen bereits vorher aufgebaut, die sich mit nachhaltigen Geschäftsmodellen beschäftigen. Spannend ist auch dein Hintergrund. Die meisten Gründer kommen ja irgendwie aus der klassischen BWL-Ecke, bist du aber ursprünglich Ingenieur. Das Thema Lehre liegt dir am Herzen. Du konntest dein Wissen bereits in renommierten Hochschulen wie der Oxford University auch an Nachwuchskräfte weitergeben. Wir sind gespannt, wie all diese Stationen Technik, Unternehmertum, Bildung, deine Perspektive auf Nachhaltigkeit geprägt haben und schlussendlich zur Gründung von Klim geführt haben, was Klim überhaupt macht. Und dazu wollen wir uns heute mit dir austauschen. Hallo Robert, wie geht's dir?
Hallo, freut mich dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Mir geht's sehr gut und ich freue mich auf das Gespräch. Generell sehr spannende Phase für Klim gerade. Wir sind im Wachstum begriffen, in einem spannenden, sich weiterentwickelnden Markt und da ist immer Abenteuer am Tag.
Das kann ich mir vorstellen. Bevor wir gleich nochmal näher auch genau darauf eingehen, wir starten immer ganz gern mit der Frage, wie du zum Thema Nachhaltigkeit überhaupt gekommen bist. Also würdest du sagen, Born Green ist schon immer in meiner Identität, kam das so nach und nach, gab es ein entscheidendes Erlebnis bei dir? Dann nimm uns doch da mal so ein bisschen mit, wie du dich dem Thema so widmest.
Ich würde sagen, ein guter Anfangspunkt ist mein damaliger Geografielehrer, Herr Stritzel, der uns frühzeitig im Geografieunterricht vor vielen, vielen Dekaden über das Thema Klimawandel, Entwaldung, Erosion aufgeklärt hat. Und das mit einer unglaublichen Leidenschaft. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich damals gedacht habe als Kind, ja, Gott sei Dank sind diese ganzen Probleme sicherlich gelöst, wenn ich irgendwann mal erwachsen bin und ins Berufsleben kann. Und dann war das aber überraschenderweise nicht so. Und meine erste Station waren tatsächlich die Ingenieurwissenschaften und ich hatte dann nach dem Studium in Dresden die Möglichkeit gehabt, zu promovieren in Oxford und zwar an einem Thema, wo es darum ging, Triebwerke effizienter zu gestalten über den Einsatz von neuen, modernen Materialien zum Beispiel. Und das hat mich schon sehr motiviert, dass man auch durch kleine Veränderungen im Prozentbereich signifikante Einsparungen im großen Stil dann erreichen kann. Und hatte dort auch nicht wirklich sehr für motivieren können. Ich habe schon gemerkt, auch nach der Promotion, dass mich eigentlich nur die Themen interessiert hatten, wo ich das Gefühl hatte, damit habe ich irgendeinen großen Impact, kann ich eine Wirkung mit entfalten. Das hat sich durchgezogen durch alle Stationen, die ich seitdem eigentlich hinter mir habe, die im Grunde alle gemein hatten, dass ich irgendwo im Bereich Impact gearbeitet habe, entweder im Bereich Environmental Impact, hauptsächlich Klimaschutz, aber auch im Bereich Social Impact. Zum Beispiel mein allererstes Startup war eine Plattform für digitale Demokratie. Da ging es also um das Thema Politik. Ich war im Bereich Mobilität sehr viel aktiv, zum Beispiel Connected Car, Spriteinsparungen bei Fahrzeugen und großen Flotten durch intelligente Routenberechnung und Fahrstilveränderungen im Bereich Smart Home, wo es darum ging, Energieeinsparungen zu erreichen, zum Beispiel im Energieverbrauch von Gebäuden und auch im Bereich Digital Health, wo es darum ging, zum Beispiel papierbasierte Prozesse zu digitalisieren und zu besseren Gesundheitsergebnissen bei Patienten zu führen. Und mich hat das ganze Thema auch immer aus der Systematik her sehr interessiert, wie muss ich denn eigentlich strukturell vorgehen, um Impact zu maximieren? Und ich hatte dann, als ich in einer Beratung in Deutschland gearbeitet habe und dort die Nachhaltigkeitssparte aufgebaut habe, gemerkt, dass es insbesondere in vielen großen Unternehmen, dass man auf das Thema Nachhaltigkeit immer so auf der Positivseite eigentlich nur drauf schaut. Also was sind die positiven Wirkungen, die ich generiere? Und viel zu sehr vernachlässigt, was eigentlich die negative Konsequenzen von Aktionen sind, die ich unternehme. Und habe dann angefangen, Methoden zu entwickeln, zum Beispiel für die Impact-Messung von Nachhaltigkeitsaktivitäten und auch für die nachhaltige Produktentwicklung, insbesondere im digitalen Kontext. Über die Methoden, die ich dann zur Verfügung gestellt habe im Netz, kam ich dann auch über Umwege wieder in die Lehre rein, zurück in Deutschland. An verschiedenen Unis habe ich das Thema nachhaltige Produktinnovation, Impact gelehrt und hatte dann aber 2019 für mich entschieden, dass viele der Initiativen, auf denen ich gearbeitet hatte, zwar Impact generieren, aber irgendwie fehlte mir die Skalierbarkeit. Und das war mir zu inkrementell. Und ich habe mir dann die Zeit genommen, zu schauen, kann ich das ganze Thema denn noch systematischer angehen? Und habe mir angeschaut für mein nächstes Unternehmen, worauf möchte ich mich eigentlich fokussieren? Und in dem Zug habe ich mir insbesondere das Thema Negativemissionen angeschaut. Das heißt, wir sind mittlerweile in einem Punkt angelangt, wo die CO2-Konzentration der Atmosphäre so hoch ist, dass es wirklich nicht mit unseren Klimazielen vereinbar ist. Wir müssen eigentlich CO2 aktiv aus der Atmosphäre entnehmen, um irgendwie unter dem 2-Grad-Ziel zu bleiben. Und das war ein Bereich, der damals sehr spannend war und gleichzeitig sehr vernachlässigt. Und dort habe ich eine sehr systematische Analyse gemacht, welche Lösungen gibt es, mit denen man auf das Thema Negativemissionen einzahlen kann. Eine lange Liste gehabt, die habe ich bewertet anhand der Kriterien, wie viel Impact kann ich generieren, wie schnell kann ich den Impact generieren, wie vernachlässigt ist diese Lösung, gibt es also schon 5 Startups, die daran arbeiten oder noch nicht, gibt es ein Geschäftsmodell. Und so habe ich dann regenerative Landwirtschaft entdeckt, einen Bereich, den ich zunächst erstmal aus der Klimaperspektive hauptsächlich betrachtet habe, der dann aber sehr schnell noch viel spannender wurde in den anderen Dimensionen, mit denen man mit der regenerativen Landwirtschaft Impact generieren kann.
Ja, wenn ich mal auf dein jetziges Unternehmen Klim schaue, was versteht ihr denn unter regenerativer Landwirtschaft? Also wie definiert ihr denn das?
Im Grunde ist es so, dass regenerative Landwirtschaft an sich gibt es keine allgemein von allen Entitäten international anerkannte genaue Definition. Das ist aber nicht nur ein Nachteil, das ist auch ein Vorteil. Warum? Bei der regenerativen Landwirtschaft geht es vordergründig darum, dass ich Bodengesundheit verbessere oder Böden regeneriere. Und als Konsequenz von gesunden, regenerierten Böden kann ich eine ganze Reihe von Vorteilen erreichen. Auf der einen Seite kann ich aktiv CO2 aus der Atmosphäre entnehmen und in Form von Bodenkohlenstoff in Böden speichern. Ich kann gleichzeitig Emissionen aus zum Beispiel Düngemittelverbrauch senken, weil man zum Beispiel durch die regenerative Landwirtschaft Düngemittelbedarf bis zu 50% schon nach 5 Jahren reduzieren kann. Ich erreiche damit auch gleichzeitig eine signifikant verbesserte Resilienz der Böden gegenüber zum Beispiel Erntenverluste durch Trockenheit oder Starkregen, Erosionsschutz, verbessere Biodiversität und kann somit die Nahrungsmittelsicherheit verbessern. Und habe schlussendlich auch maßgebliche Vorteile im Bereich der Profitabilität, sowohl für den einzelnen Landwirt als auch für die Unternehmen, die in der Lieferkette weiter dranhängen. Und diese ganzen Vorteile, die sich aus verbesserter Bodengesundheit ergeben, die werden durch den Einsatz von sehr vielen verschiedenen regenerativen Maßnahmen oder Interventionen generiert. Und diese vielen verschiedenen Maßnahmen, die sind total kontextspezifisch. Jeder Landwirt hat einen anderen Kontext, anderen Boden, vielleicht andere klimatische Bedingungen und die Maßnahmen müssen somit auf jeden Betrieb zugeschnitten sein. Und dazu ist es so, dass wir permanent neue regenerative Maßnahmen entdecken und diese immer weiter erforschen. Das heißt, es gibt keinen aktuellen, finalen Status an Maßnahmen, die ich überall anwenden kann. Und deshalb ist es eigentlich viel schöner, wenn man das Thema regenerative Landwirtschaft aus der Perspektive Bodengesundheit und deren Verbesserung betrachtet und sich somit offen hält, welche Methoden ich nutzen kann, um das Ziel zu erreichen. Das heißt, eine zu enge Definition, zum Beispiel, jeder Landwirt muss Zwischenfrüchte nutzen und die Bodenbearbeitung verringern und dann ist er regenerativ. Die würde im Zweifel Innovation verringern und die Einstiegshürden vielleicht sogar künstlich hochsetzen. Das heißt, hier in dem Fall ist es mal so, dass die fehlende Definition nicht nur Nachteile hat. Natürlich gibt es Nachteile. Es führt natürlich dazu, dass ein bisschen Unsicherheit herrscht, was es eigentlich ist. Auf der anderen Seite aber auch sehr viele Vorteile mit sich bringt.
Jetzt kann ich mir vorstellen, ihr sprecht dann ja wahrscheinlich recht viel auch mit LandwirtInnen. Da wird euch wahrscheinlich auch jegliches Feedback kommen von interessiert mich nicht, geh weg. Am Ende würde ich aber ja immer denken, dass gerade der Boden und die Bodengesundheit ja auch mit das höchste Gut für jemanden ist, der einen Boden bestellt, oder nicht? Also kannst du da vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie arbeitet ihr da zusammen und was sind denn vielleicht auch Argumente, wenn jemand ein bisschen skeptischer ist am Anfang?
Gerne. Vielleicht erstmal dazu, wie wir arbeiten. Unser Geschäftsmodell ist die Transformation von Lieferketten für Lebensmittelunternehmen. Wir arbeiten dazu zum Beispiel mit großen Lebensmittelkonzernen wie zum Beispiel Nestle oder Lorenz oder Südzucker oder großen Retailern wie zum Beispiel Edeka Südwest, Kaufland und dergleichen zusammen. Und wir arbeiten mit den Landwirten, die in deren Lieferketten arbeiten. Und um diese zur Umstellung zu bewegen, haben wir eine digitale Plattform entwickelt, die es den Landwirten ermöglicht, ihren Betrieb zunächst einmal zu quantifizieren hinsichtlich Status quo, agronomische Fachberatungen im regenerativen Kontext zu halten, die ihnen aufzeigen, welche Möglichkeiten der Verbesserung für den Betrieb es gibt. Und dann können die Landwirte das Ganze durchführen, quantifizieren und auch eine finanzielle Unterstützung erhalten für die Umstellung. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie kriegt man die Landwirte überhaupt dazu, dass sie da mitmachen? Zunächst vielleicht ganz spannend, sich das Ganze mal aus der Historie zu betrachten. Das Thema regenerative Landwirtschaft, wenn man das hört, worum geht's? Man hält den Boden permanent bedeckt, man hat eine tiefe Durchwurzelung der Böden sichergestellt, man versucht die Bodenbearbeitung zu minimieren, man möchte eine breite Fruchtfolge. Das hört sich erstmal an wie ganz normale, sinnvolle landwirtschaftliche Grundpraktiken, gute, gängige Praxis. Allerdings ist es tatsächlich so, dass viele der einzelnen Methoden, zum Beispiel Zwischenfrucht, Untersaat, in der Anwendung schon sehr komplex sind. Und das ist etwas, was insbesondere, wenn man sich die fortschrittlicheren regenerativen Methoden anschaut, nicht wirklich breit in der Vergangenheit bei den Landwirten praktiziert wurde. Auch weil es an den Agraruniversitäten nicht in der Art incentiviert oder gelehrt wurde. Und mit dem fortschreitenden Klimawandel und den immer häufiger kommenden Dürreperioden und anderen Extremwetterereignissen wird die Relevanz natürlich größer. Das heißt, wo man vielleicht noch vor 6, 7 Jahren es ganz schwer hatte, mit dem Thema überhaupt an Landwirt ranzukommen, ist es mittlerweile einfacher. Aber es ist ganz wichtig, dass man zum einen den Landwirt nicht in irgendeiner Form hauptsächlich über das Thema Klima anspricht, sondern dem Landwirt im gemeinsamen Gespräch zeigt, wie man durch regenerative Landwirtschaft zum Beispiel die Profitabilität des Betriebes langfristig verbessern kann, weil man zum Beispiel den Bedarf an Düngemitteln reduzieren kann, weil man die Ernteausfälle reduziert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man die Landwirte nicht gängelt und ihnen keine dogmatischen Korsette aufzwingt. Das heißt, dass man dem Landwirt die Möglichkeit gibt, zum Beispiel aus einem breiten Katalog, so wie wir es tun, von regenerativen Interventionen, diejenigen auszuwählen, die für ihn Sinn ergeben, wo das Risikoprofil passt. Und dass man dem Landwirt dann zum Beispiel auch ermöglicht, im Betrieb vielleicht mit 5 oder 10% anzufangen, umzustellen, statt zu sagen, du musst deinen Gesamtbetrieb von heute auf morgen umstellen. Und eben, dass man mit dem Landwirt tatsächlich auch eine gute Vertrauensbasis schafft, zum Beispiel, indem man tatsächlich mit Agronomen und echten Landwirten, mit dem Landwirt ins Gespräch geht und nichts gegen BWL-Studenten, aber man keine BWL-Studenten auf den Betrieb schickt. Und man die Landwirte tatsächlich auch in die Produktentwicklung mit einbezieht. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir für unsere digitale Plattform dort sehr nutzerzentrisch entwickeln, die Landwirte in die Produktentwicklung mit einbeziehen, regelmäßig auf Betriebe fahren und sie um Feedback bilden und dann natürlich auch das Feedback umsetzen.
Und du hattest ja vorhin gesagt, dass ein weiterer Akteur die Lebensmittelindustrie ist. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit ab? Gibt es da Cases, die du mit uns teilen kannst?
Üblicherweise so, dass Oder vielleicht, ich fange nochmal vorne an. Warum macht eigentlich die Lebensmittelindustrie mit? Warum investiert die Lebensmittelindustrie überhaupt darin, dass ihre Lieferketten auf regenerative Landwirtschaft umstellen? Das ist darin begründet, dass Böden weltweit in den letzten 100 Jahren signifikant an Bodengesundheit verloren haben. Um das mal zu quantifizieren, wenn man Bodengesundheit in Form von Bodenkohlenstoff beziffert, dann haben wir weltweit schon jetzt die Hälfte von allem Bodenkohlenstoff verloren. Und dieser Trend geht weiter. So schätzt das Thünen-Institut, dass wir jedes Jahr in Deutschland weiter 0,7 Tonnen CO2 aus Böden durch Bodenkohlenstoffzerstörung pro Jahr freisetzen, pro Hektar. Und das hat natürlich Konsequenzen. Auf der einen Seite führt es dazu, dass die Erträge geringer werden und immer volatiler. Das heißt, die Ernteausfälle werden immer größer. Das heißt, es ist unglaublich schwierig für einen Lebensmittelkonzern vorherzusagen, kann ich mich denn überhaupt darauf verlassen, dass meine Kartoffel- oder Getreideernte hier verlässlich da ist? Und kann ich meine Produkte für meine Kunden überhaupt bereitstellen? Und dazu kommt, dass die Preise für die Erzeugnisse steigen. Denn je geringer die Bodenqualität, je geringer der Bodenkohlenstoff, desto mehr muss ich kompensieren durch den Einsatz von Düngemitteln. Das ist teuer, weil Düngemittel sind sehr energieintensiv in der Herstellung und die vervielfachen sich teilweise in manchen Jahren in den Kosten. Das drückt auf die Profitabilität und das drückt auf die Preise. Das heißt, die Preise können explodieren. Und das ist für Lebensmittelkonzernen furchtbar. Das erhöht das Risiko des Unternehmens in der Planung. Die müssen kompensieren. Das reduziert die Margen. Das reduziert am Ende die Unternehmensbewertung. Und das ist die ultimative Größe, auf die ein Großteil der Unternehmen natürlich optimieren. Und deshalb haben die sich sehr ambitionierte Ziele gesetzt, ihre Lieferketten umzustellen. Zum Beispiel Nestlé möchte 50% der eigenen Lieferkette auf regenerative Landwirtschaft umstellen bis 2030. Viele andere, wie zum Beispiel McCain oder Waitrose, großer Retailer in den UK, die wollen 100% bis 2030 umstellen. Wenn man das mal im Kontext sieht, wie viel wir im Bereich Ökolandwirtschaft erreicht haben in den letzten 40 Jahren, da sind wir irgendwo bei 11% gerade in Deutschland, merkt man, was das für ein ambitioniertes Unterfangen ist. Und wie arbeiten wir jetzt mit denen zusammen? Zunächst erstmal, warum? Nicht nur, weil die das brauchen möchten, dringend, sondern auch, weil sie es selbst ohne Unterstützung nicht hinbekommen, ihre Landwirte umzustellen. Weil sie haben oft gar keinen direkten Zugang zu den Landwirten. Und selbst wenn sie den hätten, sind sie keine Agronomen. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man den Landwirten kein Korsett, keine One-Size-Fits-All-Solution überstülpen. Und da kommen wir ins Spiel. Klim ist ein unparteiischer, unabhängiger Akteur, der zwischen dem Landwirt und dem Lebensunternehmen steht. Und üblicherweise geht das so los, dass ein Lebensmittelkonzern auf uns zukommt, wie zum Beispiel Nestlé 2022. Oder wir auf den Lebensmittelkonzern zukommen, dann identifizieren wir gemeinsam eine Lieferkette, zum Beispiel Getreide oder Kartoffeln oder Dairy, mit der wir anfangen wollen, identifizieren ein Projekt mit zum Beispiel einem Zwischenhändler. Im Fall von Nestlé ist das die Sachsenmilch zum Beispiel gewesen oder ist es. Und dann beginnt die User Journey, die Reise für die Landwirte. Die Landwirte können auf der Plattform dann ein Feed erstellen. Sie können eingeben, was sie in den vergangenen Jahren gemacht haben. Daraus können wir einen Fußabdruck berechnen. Wir können den Landwirten dann Umstellungsvorschläge geben unter einer Prognose dazu, was das für eine Auswirkung auf ihre Resilienz, auch auf ihre finanzielle Unterstützung, auf Bodengesundheit hat. Dann werden die Landwirte in der Umstellung begleitet. Das wird dann durch eine Drittpartei verifiziert, dass alles auch rechtens ist und akkurat funktioniert. Und dann monetarisieren wir das mit den Lebensmittelkonzernen, die uns sozusagen pro Umstellungserfolg bezahlen. Von dem eingenommenen Geld geben wir den Großteil direkt an den Landwirt weiter, um den finanziellen Anreiz für den Landwirt abbilden zu können. Das ist ein Beispiel, wie wir mit Lebensmittelkonzernen zusammenarbeiten.
Ja, super spannend. Also wirklich dieser Verbinder und dann, so wie ich es jetzt richtig verstanden habe, bezahlen euch die Lebensmittelkonzerne, wenn was umgestellt wurde und ihr gebt dann Teile davon wieder zurück sogar.
Den Großteil, den geben wir direkt an den Landwirt weiter. Denn die Landwirte sind die wahren Stars dieser gesamten Geschichte. Das sind die, die die Umstellung voranbringen. Das sind die, die im Labor unter freiem Himmel auf dem Feld teilweise auch neue Dinge versuchen. Und die brauchen sowohl die finanzielle Unterstützung als auch die fachliche, agronomische Unterstützung und, was oft vergessen wird, auch die Wertschätzung in der Bevölkerung für diese Arbeit, die sie leisten. Das ist tatsächlich das Generieren von auf der einen Seite der Ernährungssicherheit für die Bevölkerung und das Generieren von Ökosystemleistungen, wie zum Beispiel der Verbesserung der Biodiversität oder Beitrag zum Klimaschutz.
Ja. Jetzt hast du ein paar Mal auch das Jahresziel 2030 in den Mund genommen. Das ist ja praktisch übermorgen. Also so viel Zeit haben wir da nicht. Wenn ich jetzt an sowas denke, an so Böden regenerativer zu bestellen etc., kommt bei mir, dass es sich wahrscheinlich über längere Zeiträume auch streckt. Oder darfst du mich da gleich korrigieren, weil es eigentlich schneller geht? Aber wenn ihr dann so einen Prozess begleitet, geht der dann wirklich über mehrere Jahre? Habt ihr dann dazwischen Etappenziele? Also kannst du uns vielleicht einfach mal in so ein Projekt so ein bisschen mitnehmen?
Es ist tatsächlich so, dass die Zerstörung des Bodenkohlenstoffs, die ich vorhin geschildert hatte, also der Verlust von 50% weltweit in den letzten 100 Jahren, man kann Bodenkohlenstoff schneller zerstören, als man ihn wieder aufbauen kann.
Ich dachte es mir.
Das heißt, um wieder dahin zu kommen, wo wir mal ursprünglich gewesen sind, wenn das überhaupt jemals wieder möglich ist, wenn man die klimatischen Veränderungen berücksichtigt, ist es eine Frage von Generationen. Aber man kann jedes Jahr ein positives Delta, eine positive Veränderung generieren. Und jedes Jahr diese positive Veränderung natürlich auch einen Wert setzen. Und jedes Jahr muss der Landwirt sein Feld auch wieder neu bestellen mit teilweise ganz anderen Haupt- und Nebenfrüchten. Die Fruchtfolge verändert sich. Und natürlich auch jedes Jahr idealerweise mit fortschrittlicheren regenerativen Interventionen. Und dafür braucht es kontinuierliche Begleitung in der agronomischen Unterstützung, die wir mit Klim bieten, insbesondere mit unserem digitalen Agronomen. Das ist der weltweit erste speziell für die regenerative Landwirtschaft entwickelte digitale entscheidungsunterstützende Agronom. Und natürlich auch durch die unabhängige, durch eine Drittpartei verifizierte Quantifizierung der Fortschritte, der Deltas, die wir jedes Jahr erreichen. Und darum gehen wir langfristige Partnerschaften ein mit unseren Partnern, mit den Lebensmittelkonzernen, mit den Landwirten über viele Jahre hinweg. Und wir sehen uns tatsächlich als langfristigen Partner, als auch ein neuer Akteur in diesem Feld, der dort langfristig eine essentielle Rolle spielt. Denn ich habe schon erwähnt, dass wir unparteiisch und unabhängig sind. Bedeutet zum Beispiel, wir haben keinen Interessenskonflikt, weil wir den Landwirten zum Beispiel keine Düngemittel oder Getreide verkaufen wollen. Das heißt, wenn wir agronomische Fachberatung an den Landwirt geben und ihm zum Beispiel Hinweise dazu geben, wie er Düngemittel einsparen kann und die Resilienz seines Betriebs erhöhen kann, dann haben wir dort keinen Interessenskonflikt, weil wir uns ins eigene Bein schneiden würden, weil unsere Düngemittelverkäufe geringer würden, anders als andere Akteure im Markt.
Okay, aber wie messt ihr das denn?
Das passiert durch eine Methodik, in der wir Daten aus verschiedenen Quellen, zum Beispiel Primärdaten, die der Landwirt in die Plattform einpflegt, Satellitendaten, zum Beispiel zur Crop Detection, Field Boundary Detection und Bodenproben nutzen und diese in prozessbasierte Agrarmodelle einfüttern und daraus modellieren, was der Impact und das Delta ist. Und das Ganze ist von einer Drittpartei nochmal verifiziert. Dieser Prozess, diese Methodologie, die dann im Übrigen natürlich auch sicherstellt, dass wir Additionalität nachweisen können. Das bedeutet, dass nur aufgrund der Unterstützung von Klim die Veränderung generiert wurde und auch, dass unsere Projekte maximalen Grad an Permanenz erreichen. Das heißt, dass die Umstellung nachhaltig ist und lange andauert.
Kriegt ihr das denn halt dann irgendwie auch, also kann ich mir ja vorstellen, als Landwirt, wenn ich jetzt wieder CO2 einspeichere, müsste das ja in irgendeiner Form auch Auswirkungen auf den Zertifikatemarkt haben. Ist dem so oder gibt es da halt entsprechende Zertifikate für oder können die auch noch weiter monetarisiert werden? Wie ist da eigentlich die Situation?
Korrekt. Es gibt die zwei Geschäftsmodelle. Das eine ist das Thema Lieferkettenumstellung, was unser Hauptgeschäftsmodell ist mit über 90% unseres Total Contract Volume. Das Thema CO2-Zertifikate, zum Beispiel Contribution Credits, ist ein weiteres Geschäftsfeld von uns. Das heißt, wir können auch mit Landwirten zusammenarbeiten, die nicht über die Akteure, in deren Lieferketten sie sind, finanziert werden, sondern zum Beispiel durch andere Stakeholder. Zum Beispiel arbeiten wir mit Miles Mobility zusammen, die zum Beispiel über Contribution Credits einen Beitrag zur Umstellung und zum Klimaschutz leisten möchten.
Ich würde einmal ganz kurz ein bisschen rauszoomen wollen. Jetzt sitzt du ja in Berlin. Du hast hier in Deutschland gegründet sozusagen. Wie guckst du denn als Gründer jetzt gerade auch bei uns im Land, wenn es um nachhaltige, also Impact-Geschäftsmodelle geht? Hast du das Gefühl, dass es angesehen? Hast du das Gefühl, man wird entsprechend supported? Oder glaubst du, vielleicht im Ausland hättest du es leichter gehabt? Also so ein bisschen nochmal aus der Gründer-Impact-Unternehmer-Sicht.
Also für mich ist das Gründen, Impact-Unternehmertum ein super spannendes Feld, was ich jedem in jedem Land empfehlen würde, der daran interessiert ist, inklusive Deutschland. Das Thema Impact Entrepreneurship, Klima ist etwas, was insbesondere in den vergangenen Jahren natürlich nochmal einen großen Boost erlebt hat. Momentan ist es ganz offensichtlich so, dass das Thema Klimaschutz auf der Agenda nach unten rückt, aus verschiedenen geopolitischen Gründen. Aber es bleibt ein essentielles Thema. Und das Gute ist bei Klim, wir sind natürlich mit unserem Geschäftsmodell hauptsächlich im Bereich Resilienz und Verbesserung der Profitabilität von Landwirten und Lebensmittelkonzernen unterwegs. Das heißt, das Klimathema ist ein super wichtiges Ergebnis von unserer Arbeit, aber nicht die einzige Motivation. Am Ende ist das Schöne an Thema Bodengesundheit, dass man damit ganz viele verschiedene Bereiche mit adressieren kann. Von Klimaschutz über Biodiversität, über Resilienz, Profitabilität und so weiter. Zum Thema Deutschland. Ich glaube, es wurde schon alles gesagt, aber nur nicht von jedem. Ich glaube, das ist sicherlich ganz offensichtlich, dass in Deutschland das Thema Fehlerkultur noch nicht so verbreitet ist wie in anderen Ländern. Wenn man in Deutschland zum Beispiel mit einer Gründung in Anführungsstrichen nicht erfolgreich ist, dabei kann man ja sagen, dass eine Gründung an sich selbst schon Erfolg ist, wenn es auch nur in der eigenen Weiterentwicklung ist oder darin, dass man eben über seinen Schatten springt und was versucht. Wir brauchen ja wesentlich mehr Menschen, die etwas versuchen. Ist halt in Deutschland so, dass das immer noch sehr stigmatisiert wird. Und das ist einfach furchtbar. Das ist in vielen anderen Ländern ganz, ganz anders. Das merkt man. Dazu ist die Bürokratie in Deutschland einfach absurd. Ich brauche die Beispiele gar nicht zu nennen, aber wenn man ein digitales Startup gründen möchte, mit was für schildbürgerhaften Hürden man da kämpfen muss, das ist natürlich absurd. Es gibt jetzt verschiedenste Initiativen in der Regierung schon in der Vergangenheit, das zu adressieren. Allein mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass wir mit dem bestehenden Beamtenapparat dort wirklich schnell Fortschritte erreichen können. Das heißt, natürlich schauen sowohl ich als auch viele andere meiner Mitgründer mit ein bisschen Neid auf andere Länder, wo das in vielen Fällen viel einfacher ist. Aber das heißt nicht, dass es in Deutschland nicht möglich ist. Und am Ende, if you can make it here, you can make it anywhere.
Ja. Also kann ich total nachvollziehen. Und es hilft ja auch nichts, wenn man halt immer nur basht, ja. Also das ist, also wenn man jetzt, genau, also es nützt ja nichts. Und gleichzeitig ist es ja eben auch dadurch natürlich eben auch ein interessanter Markt. Ne? Man muss ja irgendwie durch, wenn man in Deutschland auch Geschäft machen will. Ne? Also wie auch immer man das dann halt wie gestaltet. Wenn du jetzt mal halt dann so grundsätzlich halt mal drauf schaust auf die Nachhaltigkeitsszene in Deutschland und einfach mal guckst, okay, wer inspiriert dich denn eigentlich so? Also wo du halt irgendwie sagst, okay, das ist jetzt was, wo, da greifst du halt auch mal zum Hörer. Das ist halt, das sind halt auch Personen, wo du halt irgendwie sagst, das sind jetzt irgendwie Nachhaltigkeitsmanager, Gründer oder so, wo du halt irgendwie sagst, okay, das zollt dir Respekt oder dem zollst du Respekt. Gibt es da Menschen, die herausstechen?
Es gibt sehr, sehr viele Menschen, vor denen ich unglaublichen Respekt habe und die ich bewundere. Ich habe interessanterweise, wenn ich jetzt darin mal krame, wer das so ist, die kommen aus ganz vielen Bereichen und das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt, ich muss mir überlegen, ob ich da jemanden im Bereich Nachhaltigkeit habe, wo ich sagen würde, es inspiriert mich. Ich kann es verallgemeinern. All die, die sich eines Themas annehmen, was eigentlich viel zu schwierig ist, und viel zu komplex und viel zu risikobehaftet, es aber dann trotzdem mit Elan durchdrücken. Zum Beispiel gibt es jemanden, der hat ein Unternehmen im Bereich Food gegründet, das heißt Cirplus. Der hat wirklich über viele Jahre an sein Thema glaubend gegen alle Widerstände sein Unternehmen dort jetzt zur Profitabilität gefahren und das finde ich wirklich beeindruckend, wenn Menschen einfach beim Thema bleiben und nicht aufgeben. Diese Eigenschaft beeindruckt mich insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit, Impact, Unternehmertum, insbesondere in Deutschland, wo es wirklich nicht leicht ist. Denn man kann nach 5 Jahren oder 4 Jahren schon einfach mal sagen, das ist schwierig, aber dann trotzdem am Ball zu bleiben, das finde ich wirklich cool. Und sonst beeindrucken mich derzeit alle Menschen, die für die freiheitliche Grundordnung und liberale Werte kämpfen, gemäßigte liberale Werte, ob es in der Ukraine ist oder die in den USA dort im Widerstand sind. Die Leute beeindrucken mich wirklich.
Ja. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Jetzt hast du eigentlich eingeleitet am Anfang mit, dass ihr auch gerade irgendwie das viel los ist, Wachstum und so. Wenn ich jetzt mal frage, was du die nächsten 3 Monate, was steht da ungefähr auf deinem Zettel, was planst du, was ist sehr aufregend gerade für dich?
Auf der einen Seite ist das generell Optimierung von Strukturen und Prozessen in Klim, die mit dem Wachstum sich immer weiterentwickeln müssen, was eine sehr spannende Aufgabe ist, die auch nie aufhört, weil ein Unternehmen ist ein lebendes Gebilde, was sich immer weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite sind es wirklich ganz, ganz tolle Produktthemen, die mich wirklich begeistern. Zum Beispiel der schon erwähnte digitale Agronom, wo wir wirklich ganz fantastisches Feedback von den Landwirten bekommen. Und was zum Beispiel eine von diesen Investitionen oder Innovationen gewesen ist, wo mir alle den Vogel gezeigt haben, dass ich das nicht versuchen soll, durch die Bank habe ich aber trotzdem gemacht und jetzt zeigt es Erfolge. So wie mir auch damals 2019, als ich mit Klim anfing, alle den Vogel gezeigt haben. Und das finde ich immer schön, wenn man dann irgendwie trotzdem Erfolge oder Teilerfolge einfahren kann. Und natürlich jedes Startup, wir wissen, was die Erfolgschancen von Startups sind, das ist immer schwierig. Man kann das immer erst in 10 Jahren bewerten und deshalb liegt es mir sehr fern, jetzt irgendwie zu suggerieren, dass Klim schon fertig oder erfolgreich wäre. Das ist ein ständiges Arbeiten am Erfolg. Und das andere ist ein neues Projekt, in dem es darum geht, breitere Effekte aus der regenerativen Landwirtschaft sichtbar zu machen. Das ist ein fast schon R&D-Projekt, was extrem spannend ist und was wirklich wegweisend wird für die ganze Industrie, an dem wir arbeiten, wo ich sehr von begeistert bin.
Ja, okay, das klingt sehr aufregend.
Ja, super spannend. Brauchen wir dann einfach mal wieder ein Follow-up. Hast du noch einen Appell? Also ich glaube, das war ja eigentlich fast ein Appell, oder? Hast du noch einen Appell an Unternehmen oder wenn du sagen würdest, okay, was gibst du den Leuten mit?
Ach, den Leuten würde ich mitgeben, man lebt nur einmal und ich glaube, niemand wird bereuen, mal was zu gründen, selbst wenn es failt, selbst wenn es in Anführungsstrichen nicht erfolgreich ist, selbst wenn das nach einem Monat, nach einem Jahr, nach 5 Jahren nicht zum großen Unicorn wird. Wir brauchen Unternehmertum. Macht es, versucht es und dann wäre meine Hauptbotschaft, wenn ihr ein Thema gefunden habt, wo A, euer Herz für schlägt und B, wenn es erfolgreich wäre, ein wirklich signifikanter Impact mit generiert werden kann, dann C, werdet ihr auf jeden Fall Mitstreiter, Unterstützer, Investoren gewinnen. No question.
Robert, vielen lieben Dank für deine Zeit, für den spannenden Austausch. Ich finde es also richtig cool, was du machst, was ihr da auf die Beine stellt. Wir wünschen dir natürlich nur das Beste, ganz viel Erfolg. Und wie Nils schon gesagt hat, wenn du weiter bist mit deinem R&D-Projekt und nochmal drüber reden willst, dann melde dich. Wir haben auf jeden Fall Lust, da in Kontakt zu bleiben.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
Dito.
Ja, Maike, wir hatten Robert zu Gast. Was nimmst du denn mit?
Ja, also ich fand das wirklich, ich bin immer so beeindruckt von allen, mit denen wir sprechen. Und auch hier wieder, also er hat sich irgendwie ein sau interessantes Thema rausgesucht. Er antwortet irgendwie auch mit digitalen Lösungen, die irgendwie gut zu erreichen sind, indem man individuell darauf eingehen kann. Und ich meine, ich finde natürlich bockstark, daraus ein Impact-Unternehmen zu machen und zu sagen, hey, wir wollen natürlich auch was verdienen, aber wir geben dann auch wieder zurück, und zwar denen, die eigentlich die Arbeit machen, nämlich den LandwirtInnen. Also das klingt nicht nur sehr durchdacht, sondern eben auch hat diesen gesellschaftlichen Anspruch, und fand das wirklich nochmal viel gelernt auch in dem Austausch, um ehrlich zu sein. Also ich wusste auch gar nicht, dass zum Beispiel auch die großen Unternehmen, Nestlé und Co., sich auch so ambitionierte Ziele gesetzt haben und dann eben auch mit diesen Impact-Unternehmen zusammenarbeiten und so. Also das finde ich schon total interessant wieder und einfach top, dass es so UnternehmerInnen wie ihn gibt und dass er da auch seit 2019, ne, wir haben 2025, auch hier einfach dranbleibt. Ja, was machst du mit dir?
Ja, fand ich auch. Ich fand auch so ein paar Eckdaten halt interessant. Also mir war zum Beispiel überhaupt nicht bewusst, dass diese Bodengesundheit halt wie auch so ein riesen CO2-Thema ist, dass da halt wie also auch sehr viel CO2 halt wie frei wird, was halt dann irgendwie wiederum andersrum gebunden werden kann. Also ich glaube, so ein paar Sachen, weniger Dünger und so, das liegt ja auf der Hand und ja, wie auch, dass es halt mehr Ertrag bringt und sicherlich halt wie auch für gesondere sozusagen ja auch für ja, also für mich wäre auch einleuchtend, wenn halt wie die Produkte, die da auf dem Boden wachsen, dann halt wie auch eine bessere Qualität haben und so. Also das sind halt so typische Themen, aber da, das hatte ich überhaupt nicht so auf dem Zettel. Ich finde auch, dass das schon erstmal auch ein komplexes Thema ist, weil du jetzt zum Mitteln sozusagen zwischen den Landwirten, dann auf der einen Seite, dann natürlich halt irgendwie entsprechend, wer hat was davon, wer bezahlt dafür und was ist halt da für ein Thema insgesamt, wenn man dann halt irgendwie nochmal guckt, okay, dann halt noch in dieser volatilen Regulatorik, die wir jetzt ja gerade haben, ist das halt irgendwie auch schon ein dickes Ding, weil du ja eben auch sehr individuell ansprechen musst und halt sozusagen jetzt auch nicht irgendwas hast, was halt dann irgendwie sozusagen ohne weitere Leistung halt skaliert. Und gleichzeitig braucht es das aber auch und gleichzeitig kann das natürlich auch dann halt irgendwie eine langfristige Bindung erzeugen, die halt auch langfristig funktioniert. Also insofern echt ein spannender Ansatz und ich bin da echt mal gespannt, werde das mal weiterverfolgen und hätte auch gerne da halt dann einfach nochmal einen weiteren Podcast im Jahr oder so, wo wir halt dann einfach nochmal drauf gucken. Also echt interessantes Thema, für mich neu, viel gelernt und ja, ich gehe jetzt aufgeladen in den Feierabend.
Ja, auch ganz egoistisch gesprochen, für uns natürlich die beste Kombi, wenn wir einen Podcast führen, wenn wir noch was lernen, beeindruckt sind und natürlich da hoffentlich für ihn jetzt natürlich auch nochmal Werbung machen können für sein Unternehmen. Also hat bei mir Bock gemacht, Nils, und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Bis dann, Maike.